Die 1982 in Bremen geborene Schriftstellerin Nora Bosson schreibt sowohl Prosa als auch Lyrik. Zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen hat sie für ihre Arbeiten erhalten, etwa den Peter-Huchel-Preis und den Roswitha-Preis. Zuletzt hat sie eine längere Reportage über das Rotlichtmilieu veröffentlicht. Und nun ist wieder ein Gedichtband erschienen. Ihr erster im renommierten Surkamp Verlag. Kreuzzug mit Hund heißt der Band, über den ich nun mit der Autorin sprechen möchte. Guten Tag, Frau Bosson.
Guten Tag.
Das Buch enthält 9 Gedichtzyklen, die eine mal thematische, mal geografische, dann wieder sprachliche Struktur vorgeben. Es beginnt mit einem Zyklus, der mit kurzes Asyl beschrieben ist. Und wenn es ein politisches Reizwort in den vergangenen Jahren gegeben hat, dann eben jenes, das vom Schutz handelt, der Menschen zuteil wird, die auf der Flucht sind vor Krieg, Hunger und Repression. Ach, Europa heißt das erste Gedicht in diesem ersten Zyklus, Frau Bosson. Ich würde mich freuen, wenn Sie Ach, Europa zunächst einmal vortragen würden.
Ach, Europa, auch nur dieses kleine, gerüttelte Wiesending, Königstochter mit einer panischen Angst vor Stieren, wer nimmt ihr das Übel nach all dem? Kriege hatte sie wie andere Leute Erkältungen. Eine Schürze voller Länder über die Ebene geschüttelt, Babel an jedem Grashalm errichtet, Verwaltungschaos drapiert in Brüsseler Spitze. Ein Panoptikum aus Irren und Ehrenbürgern, Bagatellen und bösen Geistern. Die Sumpfdotterblume wäre die sichere Wahl, doch irgendetwas liegt uns an ihr, Europa, dieser verschreckten Zwergen am Ende der Welt. Wir muntern sie auf und beteuern, dass es einmal gut ausgeht mit ihr.
Nora Bosson liest ihr Gedicht Ach Europa. Dass man über die EU einen guten Roman schreiben kann, hat Robert Menasse im vergangenen Jahr bewiesen. Jetzt also Brüsseler Bürokratie im Gedicht. Ein Zitat, Panoptikum aus Irren und Ehrenbürgern, Bagatellen und bösen Geistern, heißt es bei Ihnen. Das müssen Sie mir erklären.
Ja, erklären ist ja immer schwierig bei Gedichten.
Natürlich.
Eigentlich sollten sie ja für sich selbst sprechen. Gleich fange ich mit den bösen Geistern an, denn natürlich, wenn man sich Europa anschaut, ist es ein Landstrich, der sehr viele böse Geister in der Geschichte auf sich gezogen hat und hervorgebracht hat. Und die ganze Geschichte Europas, mit der man sich natürlich auseinandersetzen muss, wenn man eine Gegenwart und eine Zukunft für Europa denkt, ist ja mehr als düster. Nicht nur düster, das kann man natürlich auch sagen. Es gibt auch ganz wunderbare Momente. Aber dass man sich mit dieser Geschichte anfreundet, dass man sie irgendwie mit sich in Beziehung setzt, ich denke, darum geht es ein bisschen. Und dass man in diesem immer wiederkehrenden Scheitern nicht vielleicht komplett aufgibt und das Versagen hinstellt und stehen lässt, sondern dass es eigentlich vielleicht ein Aufruf ist, es irgendwie doch noch hinzukriegen.
Glauben Sie denn, dass es mit Europa, dieser, Zitat, verschreckten Zwergin am Ende der Welt einmal gut ausgeht?
Naja, wir muntern sie auf. Das ist ja nicht gesagt, dass es so ausgeht. Ich meine, es gibt immer die Optimisten. Und dann gibt es die Realisten, die glauben den Optimisten nicht so ganz. Ich bin mir momentan nicht so sicher. Ich glaube, dass wir in einem Jahrzehnt sind, in dem sich sehr viel verändert, sehr viel in eine Richtung verändert, die ich persönlich nicht unbedingt befürworte. Eine Rückkehr zu Nationalismen. Aber natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, wenn man von Europa mal wegsieht, leben wir auch in einem, nicht nur Jahrzehnt, sondern in einem Jahrhundert, was so sehr westlich vielleicht gar nicht mehr geprägt sein wird. Und das meine ich mit der verschreckten Zwergin. Es ist diese Angststarre, die eintritt und die eben solche Nationalismen wieder auf den Plan ruft, die aber natürlich nicht anagieren kann gegen die wirklichen Veränderungen, die in der Welt vor sich gehen. Und der Schreck ist immer gut für einen Moment, aber wenn der Schreck anhält, dann wird es, glaube ich, zu einer Art Ohnmacht führen.
Und wie steht es nun mit dem kurzen Asyl? Welche Bilder, um es mal wieder zurückzuübersetzen auf die Ebene der Lyrik, welche Bilder finden Sie unter diesem Titel, beziehungsweise fast hätte ich gesagt, für diese Thematik?
Es gibt ein paar Ziegengedichte in diesem Gedichtband. Und nun ist es ja so, dass man nie zugeben darf, wenn irgendetwas autobiografisch ist. Und das ist es ja auch nie, weil man benutzt das, was man sieht, was man wahrnimmt und transformiert es in Sprache, in Texte, in Momente, in Situationen. Das heißt, es ist ja keine Autobiografie, die ich hier vorgelegt habe. Und dennoch gibt es tatsächlich eine befreundete Familie, die immer wieder extrem seltsame Situationen mit Ziegen haben. Und einmal wurde ihnen in ihr Sommerhaus eine Herde Ziegen geliefert und sie wussten nicht so recht, wo die denn eigentlich herkommen. kam. Nun kann man diese Situation von der konkreten Situation ablösen und sie eben in einen größeren Zusammenhang stellen. Und diese Frage nach diesem Asyl, keiner fühlt sich verantwortlich, alle lehnen es ab, das spricht dann natürlich für mehr als eine etwas absurde Situation an einem Samstagmorgen, wenn ein Lieferwagen klingelt und sagt, guten Tag, wir haben hier so eine Herde Ziegen für Sie. Und dann wird es natürlich literarisch interessant. In dem Moment, in dem man eine Situation sieht und findet, die für sich genommen ja eben skurril ist, absurd, aber die mehr erzählen kann, die über diese Konkretheit hinaus erzählen kann.
Frau Bosson, Sie haben zuletzt in Buchform eine Reportage über das Rotlichtmilieu geschrieben, das habe ich schon erwähnt. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn, welches Thema, welcher Stoff in welcher Form bearbeitet wird? Wann wird was zu einem Gedicht und wann wird ein Roman draus oder doch ein Sachbuch?
Das entscheidet meistens das Thema selbst. Das Rotlichtbuch hätte ich mir schlecht als Roman oder als Langgedicht vorstellen können, obwohl eins der Stundenhotels auch tatsächlich in dem Gedichtband wieder auftaucht. Aber bei dem Rotlicht ging es mir einfach auch darum zu zeigen, dass es eben nicht nur Fiktion ist, dass es tatsächlich eine Realität ist in unserer Gesellschaft. Das ist ja das, was viele gar nicht so gerne wahrhaben und das dann sehr gerne in verklärte, fiktionale Bilder sich ansehen. Das heißt, da war die Reportageform eigentlich naheliegend. Bei den Gedichten geht es sehr stark um Motive, es geht sehr stark um Traditionen, um auch Bildmaterial. Das heißt, das sind viel kleinere Einheiten. Der Roman, an dem ich gerade sitze, handelt von den Vereinten Nationen. Das ist etwas, da könnte ich mir wiederum kein Gedicht zu vorstellen. Da muss man natürlich bestimmte Figuren einführen. Man muss ihnen bei ihrem Tagesgeschäft, aber auch bei allen Abwegen folgen, um diesen Kosmos wirklich aufzeigen zu können. Während wenn ich tatsächlich eine Reise mache, die ungefähr angelehnt ist an die Kreuzzüge und dann im gelobten Land ankomme, dann kann ich das natürlich ganz gut motivisch und mit bestimmten Anklängen an literarische Traditionen umsetzen. Und das schien mir für ein Gedichtband dann wiederum das Geeignete zu sein.
Dabei muss man sagen, Sachbearbeiter kommen in Ihrem aktuellen Gedichtband auch vor. Insofern könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass Sie über Mitarbeiter der Vereinten Nationen ein Poem verfassen. Besonders stimmungsvoll sind die Jahreswechselgedichte in Ihrem Band und vor allem die, die sich mit dem November befassen. Vielleicht können Sie uns mal Ihr Novembergedicht vortragen.
Im letzten Moment November. An einem Wagen strahlt der Blinker als letzter Lichtblink dieser leer geträumten Stadt. Die Straßen ausstaffiert mit nassem Laub. Sie wollen mir wohl noch beweisen, dass Schönheit nichts bewirkt, zu Hause nirgends ist. Erinnerungen tauchen hier in einer Pfütze ab. Die Ampel vor mir schaltet sich von Rot auf Nichts. Flammt kurz noch auf, erlischt, ein scheuer Bruch mit der Routine toter Dinge. Vielleicht genügt es doch, damit ich wieder glauben kann, dass nicht November auf November folgt, dass jemand in dem Haus dort wohnt, den Henkel einer Kanne kittet. Gelassen dreht er eine Zigarette, verzeichnet seine Arbeit in vermissten Listen, und was hier draußen liegt, ist nur ein Plan, nachdem wir uns dort drinnen richten, zwischen Stufen, Scherben, Rauch.
Sie hören SWR2 Lesenswert Magazin und Nora Bosson hat gerade eben das Gedicht Im letzten Moment November aus ihrem Gedichtband Kreuzzug mit Hund vorgetragen. Vielleicht schauen wir mal in ihre Lyrikwerkstatt, wenn man das so sagen darf. Was sind denn die zentralen lyrischen Mittel, jetzt wird es hier fast wie im Proseminar, mit denen Sie hier arbeiten?
Mein Proseminar liegt ja auch schon sehr weit zurück. Ich kann eigentlich immer nur beschreiben, wie ich konkret arbeite. Also das heißt, wie ich vor allem überarbeite. Es beginnt mit einer konkreten Situation, die ich umforme, die ich in Rhythmen fasse und die ich breche durch zum Beispiel eben dieses retardierende Moment, vielleicht genügt es doch. Also das sind jetzt sozusagen meine Ansätze, wie ich in diesem konkreten Gedicht etwas in Sprache fasse, etwas in eine Struktur bringe. Und was aber, glaube ich, wirklich wichtig ist, ist die Fortentwicklung der Bilder. Also, dass man von dieser wirklich leeren Straßensituation in dieses Haus kommt und eigentlich sich in dem Moment alles umdreht. Es ist ja nicht mehr das Haus etwas über das Außen erzählt, sondern das Außen ist eigentlich nur noch der Plan, um sich in dem Inneren orientieren zu können. Das heißt, es ist wie, als würde sich das Außen nach innen wölben und alles davor zerfällt eigentlich in eine reine Plansituation.
Hinzu kommt ein Rhythmus, der gar nicht streng ist, sondern luftig leicht erscheint. Tatsächlich bietet der Gedichtband eine ganze Varianz poetischer Ausdrucksformen, mit denen mal die Provinz, mal Städte im Süden, dann sogar gespenstersprachlich eingefangen werden. Zum Schluss landen wir im Iran. Was ist denn das für eine Welt, in die Sie in diesen Gedichten abtauchen?
Das ist natürlich zum einen eine Welt, die durch persische Lyriker geprägt ist, also Rumi, Hafiz, aber auch Farrukhzad oder so. Es ist eine Welt, die durch die Schönheit persischer oder islamischer Kunst geprägt ist. Und es ist aber auch eine, die immer die Gegenwart auch mit hineinbringt. Das ist ja ein Zitat vorweggesetzt, das aus den Reportagen von Foucault stammt. Wir warten auf den Mahdi, aber wir kämpfen jeden Tag für eine gute Regierung. Das heißt, diese Gespanntheit zwischen dem, was anscheinende Ewigkeit hat, und dem, was der alltägliche Kampf oder das alltägliche Aufbegehren in einer doch politisch schwierigen Situation stattfindet, das hat mich extrem interessiert. Und gleichzeitig aber eben Iran nicht als das zu zeichnen, was derzeit ja auch gerne von, sagen wir mal, US-amerikanischer Seite versucht wird, als das absolut Böse, weil das, glaube ich, greift immer zu kurz, ganz egal, wo man es versucht. Und diese tatsächlich Zerrissenheit zwischen Tradition, zwischen Aufbegehren und zwischen den tatsächlichen politischen Situationen, das in Texte zu fassen, in der ganzen Ambivalenz, das hat mich extrem gereizt.
Vom Okzident zum Orient, das ist nur ein Bogen, den Sie spannen. Und hier in den Teheraner Gedichten ist auch das Poem zu finden, das dem Band den Titel gab, Kreuzzug mit Hund. Ist dieser Titel eine Provokation?
Das kann man sehen, wie man will. Ich meine, Kreuzzug an sich hat natürlich einen hochambivalenten Beigeschmack. Die Kreuzzüge waren sicherlich nicht das, auf das man aus heutiger Sicht als Christ oder Christin noch besonders stolz ist. Es ist ein Eroberungszug gewesen, der unter dem Deckmantel der christlichen Befreiung stattgefunden hat. Es war etwas, was auch aufgrund ganz banal innenpolitischer Verhältnisse stattgefunden hat. Also der Papst Urban hat einfach jeglichen Halt in Rom verloren, war in der Provinz. Und wenn man schon zu Hause nichts mehr zu sagen hat, dann guckt man halt, dass man dahin geht, wo das Christentum vielleicht noch wirklich so bedeutende Motive findet. Und das ist dann natürlich Golgatha, das ist das Grab Jesu und so weiter. Also das ist halt politisch gesehen natürlich sehr naheliegend gewesen, was da passiert ist. Es war aber ein hochgradig fragwürdiges Unterfangen. Und natürlich ist sozusagen, es wird ja wieder aufgebrochen mit Kreuzzug mit Hund. Dieser Hund, der in dem Gedicht vorkommt, ist ja eigentlich ein Malada-Hund, ein Hund, der humpelt, der sich nicht wirklich gut bewegen kann, der sich nur versteckt zwischen den Autos. Das heißt, was ist das für ein Kreuzzug, der noch stattfindet? Und die Frage, die in dem Gedichtband ja auch immer wieder nachgegangen wird, ist, wie diese drei abrahamitischen Religionen eigentlich zusammengehen und das stete Kämpfen gegeneinander. Also gerade in den Israel-Gedichten, Jerusalem Gedichten kommt es immer wieder vor, dass ja eigentlich die Tradition ganz große Gemeinsamkeiten hat und dass die Politisierung des Ganzen und das Gegeneinander ausspielen des Ganzen vielleicht nicht so zwangsläufig ist, wie wir das manchmal auch gerne glauben wollen. Das heißt, die Frage nach eigentlich einem verwundbareren Kreuzzug, nach dem, der genau nicht das ist, was es gewesen ist, diesen Eroberungsfeldzug, sondern vielleicht eher ein Zug des Verstehenwollens.
Nora Bossang war das über ihren Gedichtband Kreuzzug mit Hund, der im Surkamp Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.